Willkommen zurück, meine Lieben. Willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast, präsentiert von Coinfinity. Ja, ich hoffe, ihr habt die Osterfeiertage gut überstanden, seid inzwischen aus dem Schokokoma erwacht. Ich war unterwegs mit meiner Familie auf einem kleinen Kurztrip in Österreich und hatte ein tolles Erlebnis auf einer Mautstelle auf einer Autobahn. Wurde ich erkannt von der Dame in der Mautkabine. Sie hat sich sehr gefreut, mich zu sehen. Ich habe mich sehr gefreut über diese Begegnung. Ich möchte jetzt nicht den Namen nennen oder wo es genau war, weil ich sie auch nicht irgendwie doxen möchte. Aber nochmal ganz liebe Grüße, gehen raus. Das war wirklich cool und auch meine Frau und meine Kinder waren schwer beeindruckt von diesem spontanen Erlebnis. Naja, und zu feiern, das hat auch Coinfinity dieses Jahr vor, und zwar das 10-jährige Jubiläum. Das muss man sich mal vorstellen. Am 23.04.2024 wird Coinfinity 10 Jahre alt. Jetzt rechnet mal zurück auf den 23.04.2014. Schaut euch mal an, wo der Bitcoin-Preis damals gestanden ist. Das waren ganz andere Zeiten. Das war weit, weit vor BlackRock und so weiter. Coinfinity, die erste und meiner Meinung nach coolste Bitcoin-Firma in Österreich. Hauptsponsor dieses Kanals seit Tag 1, etwas, das mich auch wirklich, wirklich froh macht, könnte mir keinen besseren Partner wünschen. Und damit ihr alle auch mitfeiern könnt, gibt es bei Coinfinity jetzt ein Gewinnspiel. Und zwar verlost Coinfinity an 10 User 0% Gebühren beim Kauf und Verkauf von Bitcoin für 21 Wochen. Mitmachen, das tun alle, die zwischen dem 1.4. und dem 23.04.2024 Bitcoin im Wert von mindestens 21 Euro im Webportal oder in der App kaufen oder auch verkaufen, sollte euch das mehr liegen. Das gilt auch für Sparpläne, die ihr hoffentlich alle schon eingerichtet habt, und wenn nicht, dann ist das jetzt die beste Gelegenheit, sie einzurichten. Also die Sparpläne nehmen automatisch an dem Gewinnspiel teil. Und wer jetzt noch nicht bei Coinfinity ist oder auch einfach so etwas sparen möchte, der haut natürlich rein den Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, und bekommt 21% Reduktion die ersten 6 Monate auf die Gebühren. Garantiert, ja, und das gilt eben auch für Bestandskunden. Es gibt dann auch noch ein Event bei Coinfinity, dazu mehr, da werdet ihr auch bei mir am Kanal einiges erfahren. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, ich freue mich über die Begegnung an der Mautstelle, ich freue mich auf das Fest mit Coinfinity und ich freue mich auf den Rest des Bitcoin-Jahres und natürlich auch auf diese Folge. Da geht es jetzt um ein, ja, sage ich mal, ernstes Thema. Es gibt ja den Gegenentwurf zu Bitcoin, nicht, dass Bitcoin ist offen und dezentral und frei, und dann gibt es geschlossen und zentral und unfrei, und das ist natürlich der digitale Euro, von dem wir hier sprechen. Mein heutiger Gast, Harald Betz, er ist Teil eines Autorenduos gemeinsam mit seiner Frau. Sie haben geschrieben ein Buch, Mieses Geld, machen da auch einen YouTube-Kanal. Das Buch erscheint beim besten, coolsten Bitcoin-Verlag Deutschlands, bei Aprico Media im Juni, und jetzt gibt es schon mal einen Sneak Peek über das Buch, aber eben auch über Haralds Geschichte als IT-Fachmann, der Banken berät, der auch mit Bankern und IT-Leuten über all diese Themen spricht, und er sieht, wie Bitcoin sich langsam in die Köpfe quasi hineinarbeitet, auch weil der digitale Euro, obwohl es ihn noch gar nicht gibt, so ein abschreckendes Gegenbeispiel ist. Ich wünsche euch gute Unterhaltung bei dieser spannenden Folge mit Harald. Ganz herzlich willkommen, Harald Betz. Du bist Mitglied des Ehe-Duos und Autoren-Duos. Bettina und Harald Betz, Mieses Geld ist euer Thriller. Am 25. Juni kommt der raus bei Aprico. Servus, Harald.
Servus, Nico. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Du hast einen Thriller geschrieben über den digitalen Euro. Du bist Experte für Geldwesen im digitalen Raum. Oder stell dich vielleicht am besten selber kurz vor.
Ja, ich arbeite seit inzwischen fast 20 Jahren als Freiberufler und berate Banken und deren Rechenzentren dabei, ihre IT zu optimieren. Ich bin da so die Schnittstelle zwischen dem fachlichen und dem technischen Bereich.
Wie weit sind denn die Banken entfernt davon, ihre IT zu optimieren?
Da kann man immer was optimieren. Das Praktische für mich als Berater ist natürlich, dass es ständig neue Regeln gibt und man muss eigentlich die ganze Zeit die neuen gesetzlichen Anforderungen einbauen, die Anwendungen weiterentwickeln. Und Inzwischen ist Banken-IT im Wesentlichen das Erfüllen der gesetzlichen Anforderungen, was das Berichtswesen betrifft.
Aber das ist lustig, weil du bist ja hier auch als Bitcoiner.
Ja.
Und die Bitcoiner sind ja gegen diese ganzen Regeln und so weiter. Das heißt, du schneidest dir da eigentlich ins eigene Fleisch.
Ja, das ist durchaus richtig. Aber ich stelle fest, ich finde immer mehr Bitcoiner im Umfeld der Bankenwelt.
Ah, das ist spannend.
Ja.
Die treffen sich dann im Keller oder bei den Computern?
Nee, wir unterhalten uns dann und die Kollegen, die davon noch nichts mitbekommen haben, die schauen dann komisch und hören dann zu. Und manchmal ist dann der eine oder andere da, der dann auch Fragen stellt und plötzlich hat man wieder einen neuen Bitcoiner gewonnen.
Ist es so, dass man die dann überzeugt oder anders gefragt, mit wem redest du da? Mit den Computerleuten oder mit den Banker,
Geldleuten? Mit den fachlichen Leuten. Also, und das Erstaunliche finde ich, wenn man sich dann mal so unterhält, stellt man fest, okay, der eine oder andere hat sich, ohne dass man es wusste, schon mal mit Bitcoin befasst. Und ja, so ergibt sich dann oft im Gespräch die Erkenntnis, hoppala, da ist ja noch ein Bitcoiner.
Das sind dann auch wahrscheinlich Leute, die du schon lange kennst, ne?
Teilweise ja, teilweise aber auch nein. Also ich hatte jetzt vor kurzem mal das Erlebnis, jemand, der neu ins Team dazugekommen ist, ich unterhalte mich mit dem, erzählt mir auf einmal irgendwas von Zeitpräferenz, dann hat es bei mir schon so aha gemacht, denke mir, okay.
Komisch. Gut, das ist dann schon logisch.
Dann wirfst du noch was mit Cantillon-Effekt ein und dann ist klar, okay, ein Bitcoiner. Sei jetzt ihm, du bist doch Bitcoiner, oder?
Ja. Also man erkennt sich quasi
durch die
Schlüsselwörter und die Chiffren, die man sich zuwirft. Ja. Okay, das heißt, kurz ein Speedrun vielleicht durch deine eigene Bitcoin-Story.
2015 aus Interesse das erste Mal Bitcoin gekauft, natürlich nicht verstanden, nach einem halben Jahr wieder hergegeben und dann erst einmal das Interesse verloren und ernsthaft befasst habe ich mich dann ab 2017 damit, habe dann auch diesen ganzen Zyklus, der dann kam, mitgemacht und mich immer weiter tiefer reingearbeitet. Die ganze Shitcoin-Geschichte ging weitgehend an mir vorbei und zum Glück war fast komplett dran vorbeigeschlittert. Ich habe zwar mal ein bisschen Ethereum gekauft, aber das war's dann auch. Also den ganzen anderen Kram habe ich zum Glück nicht mitgemacht.
Da weiß ich schon, welches dein zweites Buch wird. Du kannst einen Ratgeber schreiben. So vermeidest du die Shitcoin-Phase, weil wir hatten sie alle.
Das ist gut, ja. Ja gut, komplett dran vorbei war ich ja nicht, aber zumindest mit... Nur mit kleinen Beträgen.
Aber woran lag das? Hast du 2017, weil ich bei Hand aufs Herz, ich meine, ich habe schon 2013 verstanden, was Bitcoin will, aber ich habe nicht geglaubt, dass es das erreichen kann, was es will. Deswegen habe ich es nicht ernst genommen. Hast du 2017 von der Technik her verstanden, dass das Ding funktioniert oder woran lag das, dass du dich dann wirklich auch mit dem beschäftigt hast und nicht mit anderen Sachen?
Also für mich war relativ schnell klar, Bitcoin ist so dieses digitale Gold. Also das... den Bezug hatte ich recht schnell raus, weil Rohstoffe, Gold, Edelmetalle, da hatte ich einen Bezug dazu. Ich komme halt einfach aus der Finanzecke und für mich war dann klar, als ich mitgekriegt habe, okay, Bitcoin ist digitale Knappheit, hast du digitales Gold und alles andere war für mich eher eine Foundation, da steckt irgendein Unternehmen dahinter, das ist eher was wie eine neue Marktaktie. Ich komme ja noch aus der Zeit, wo es den neuen Markt gab, 1999 mit der ganzen Dotcom-Bubble.
Was bist du für ein Jahrgang?
Ich bin 73 geboren.
Genau, 10 Jahre älter als ich. Ja.
Ja. Also ich habe das live nur mitgekriegt mit der Dotcom-Bubble und für mich war diese ganze Shitcoin-Geschichte so nah an diesen ganzen Schrottunternehmen vom neuen Markt, dass ich irgendwie so den Blick drauf hatte, das habe ich schon mal erlebt, 1:1, das hat sich genauso angefühlt, das hat genauso ausgesehen. Es sind dieselben Leute dann da gewesen, die sich damit befasst haben und das beworben haben. Das war wirklich wie ein Déjà-vu-Erlebnis und deswegen war ich da von vornherein extrem vorsichtig und Bitcoin war für mich deswegen einfach von vornherein schon anders. Also,
aber das du hast den Unterschied dann gesehen, Bitcoin war für dich nicht der neue Markt?
Nee. Bitcoin war für mich von Anfang an, also mal abgesehen von dem Ausflug 2015, aber ab 2017 war für mich klar, Bitcoin, digitales Gold, ist dezentral, hat nichts mit den anderen Dingen zu tun.
Jetzt müssen wir eigentlich kurz einen History-Ausflug machen für unsere jungen Hörerinnen und Hörer, okay. Was eigentlich der neue Markt ist.
Ja, okay, der neue Markt, das war ein Handelssegment, das hat man als neues Börsensegment ab 1997 oder so, glaube ich, eingeführt, wo neue Unternehmen mit innovativen Ideen verkauft werden sollten. Die Idee war ja gar nicht so schlecht, aber das Problem war...
An der Frankfurter Börse?
An der Frankfurter Börse.
Eine Art deutscher Nasdaq, also eine deutsche Tech-Börse. Börse, wo man quasi, aber das Problem war?
Das Problem war, dass die Unternehmen, die da gelistet wurden, teilweise nicht mal ein funktionierendes Geschäftsmodell hatten. Also da gab es Fälle, wo einer eine toll klingende Idee hatte, da war wichtig, da musste Internet drin vorkommen, am besten noch Mobilfunk, das war damals alles so die Hype-Sachen. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel irgendwas Internet, Mobilfunk und vielleicht noch irgendwas, was sich ganz cool angehört hat, gemacht hat und das dann so erklären konnte, dass keiner wusste, was da wirklich passiert, aber das war einfach geil. Dann konnte man da eine Aktiengesellschaft drumherum machen und das Ding verkaufen.
Also quasi die deutsche Mini-Variante von der Dotcom-Bubble dann auch, ja. Mit dem Unterschied, dass der Nasdaq heute noch existiert und der neue Markt dann auch nicht abgewickelt mehr. Wurde.
Ja, wobei Unternehmen gibt es ja noch nach wie vor. Also BB Biotech war ja damals eines. Es gab ja nicht nur schlechte Unternehmen im neuen Markt, es gab ja zwischendrin ein paar gute. Das ist vielleicht auch so das Problem, das man damals mit den ganzen Altcoins hatte.
Das ist ja das, was heute die Altcoin-Leute immer noch behaupten. Nicht? Ja. Also sie behaupten, unter den 20.000 gibt es dann schon zwei, aber sie und impliziert wird damit immer, ich habe die zwei. Ja, meinem Portfolio sind die zwei, die überleben werden. Aber kommen wir zurück zu Bitcoin und dem digitalen Gold. Was mich interessieren würde ist, hast du schon mal versucht, das Bankern zu erklären? Ich habe nämlich, Also hast du das schon mal auch mit Bankern versucht, dieses digitale Gold?
Schwierig. Also ich spreche ja meistens nicht direkt mit Bankern, sondern mit Leuten, die eben aus der Bank-Software-Ecke kommen. Ja, okay, ja. Das sind zwar teilweise gelernte Banker, aber die sind im Kopf natürlich teilweise eher schon aus der Bankmaterie abgewandert in Richtung IT.
Ich frage nämlich deswegen, weil wenn wir Bitcoiner sagen, so wenn du einem Bitcoiner sagst oder wenn einer auch einem ja, das ist digitales Gold, ja. Dann da geht dir die Welt auf. Ja. Mhm. Satoshi Nakamoto hat auch gesagt, stell dir Bitcoin vor, als ein langweiliges, graues Metall, das so wie so knapp ist wie Gold, das du für nichts anderes verwenden kannst, aber mit einem Ding, du kannst es über Informationsnetzwerke verschicken. Ja. Aber der Punkt ist, checken tust du das nur, wenn du ein bisschen eine Erdung hast in Austrian Economics. Ja. Wenn du nämlich ein normaler Banker, Fiat-Banker bist und der hört, das ist digitales Gold, denkt er sich, ja und? Weil das normale Gold ist ja schon pointless in seinen Augen. Also wenn es das digital ist, ist es genauso pointless, nur halt dann digital. Und also das heißt, dieses Argument wird quasi in zwei verschiedenen, das ist einmal dunkel, einmal hell gesehen und kann zwei völlig unterschiedliche Reaktionen hervorrufen.
Ja, das ist richtig. Also das habe ich auch schon gemerkt. Wenn ich mit Bankern spreche, dann kommt halt oft zu der Punkt, und welche Dividenden hast du denn bei deinem Bitcoin? Ist halt wie bei Gold. Da kommt man von den Argumenten wirklich schwer vorwärts. Also ich habe noch keinen Banker in meinem Bekanntenkreis wirklich erfolgreich auf diese Bitcoin-Schiene gebracht. Vor allem, weil es bei vielen einfach dann daran auch hapert, sich mit der Technik so tief auseinanderzusetzen, dass man eben nachvollziehen kann, okay, woher kommt denn diese digitale Knappheit? Wie funktioniert das überhaupt? Also das ist etwas, wo ich feststelle, wenn ich mit den Leuten spreche, die quasi jetzt in der IT-Ecke sind, aber aus der Bankschiene kommen, die haben dann ein ganz gutes Verständnis dafür. Aber direkt mit Bankkaufleuten zu sprechen, habe ich bisher weniger Erfolg gehabt, wirklich so diese Idee zu transportieren.
Man darf nicht vergessen, dass die natürlich auch ausgebildete Fiat-Experten sind.
Ja, klar.
Also die sind dafür, die sind Experten in ihrer Welt, die würden niemals das ist wie wenn du ins Wasser springst und dem Fisch versuchst zu erklären, wie schön es an Land ist. Ja? Das ist ziemlich pointless.
Ja, wobei, ich weiß gar nicht, wie viele Banker wirklich exakt nachvollziehen können, wie das Fiat-System funktioniert.
Nein, nicht exakt, sondern sie können darin navigieren.
Ja, also, das ist gut.
Sie wissen nicht, wo das Wasser herkommt, aber sie können super schwimmen.
Ja, das ist ein super Bild, ja, stimmt.
Wenn sie es wüssten, wo das Wasser herkommt, dann sind wir schon wieder in einem ganz anderen Bereich. Aber da gibt es nur ganz wenige, glaube ich, die das verstanden haben.
Ja.
Aber jetzt hast du ja eine ganz neue Obsession gefunden, den digitalen Euro.
Stimmt.
Darum geht es auch im Buch.
Ja,
ich tue mir ja so schwer beim digitalen Euro, weil, also ich bin ja auch so, wie man es so schön sagt, auf Normie-Events, ja, und ich rede auch mit Bankern und mit Notenbankern und die Banker, mit denen ich rede, lustigerweise der digitale Euro war der erste Moment, in dem ich richtige sozusagen Geldbanker, dass ich dann doch für Bitcoin interessiert habe, weil das, also jeder Banker hasst den digitalen Euro,
ja.
Politiker hasst ihn eigentlich auch, die einzigen, die ich kennengelernt habe, die den digitalen Euro gut finden, sind irgendwie arbeiten in der Notenbank und müssen ihn gut finden.
Ja, klar.
Wie kommst du jetzt von Bitcoin zum digitalen Euro und warum machst du da so große Sorgen?
Gut, der Bitcoin und digitale Euro sind ja eigentlich zwei exakt gegengesetzte Konzepte. Das ist wie Yin und Yang. Beim digitalen Euro hast du ein zentrales System, wo alles zentralisiert ist, wo die ganze Steuerung von einer Stelle ausgeht und wo halt einfach eine Stelle auch Schrauben anziehen kann. Und beim Bitcoin hast du genau das Gegenteil. Es ist dezentral, es ist Geld für die Gemeinschaft, wo jeder wo einfach dezentral ist und keine einzelne Stelle da ist, die da irgendwelche Limits auferlegen kann. Und die Gefahr beim digitalen Euro ist natürlich die, dass wenn so eine Technologie einmal da ist und in falsche Hände gerät, kann man natürlich auch an entsprechenden Schrauben drehen und dafür sorgen, dass bestimmte Sachen einfach nicht mehr funktionieren.
Es war im Sommer des Jahres 2010, als ich erstmals mit Ronny Stöferle zusammengesessen bin. Das Thema damals natürlich die Zerstörung unserer Währungen durch Inflation. Ronny und sein Partner Marc Wallek bei Incrementum in Liechtenstein sind echte Experten, wenn es um Gold, um Bitcoin und um Austrian Economics geht. Und ich bin sehr froh, sie als Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. In ihren Fonds bei Incrementum fließt all ihre Erfahrung zusammen, um Anlegern die Chance zu geben, sich gegen die permanente Inflation endlich zu wehren. Und das Research ist sowieso legendär. Der In Gold We Trust Report ist der weltweit meistgelesene Report zu Sound Money. Und viermal pro Jahr halten Ronny und Marc uns mit dem Bitcoin Kompass am Laufenden. Schaut unbedingt rein bei incrementum.li. Jetzt wird natürlich jeder, der daran arbeitet, sagen, nein, das ist ja versprochen, das machen wir nicht und das geht technisch nicht und so weiter. Also wie genau hast du dich jetzt mit dem Vorschlag, wie er jetzt am Tisch liegt, beschäftigt?
Ich habe mir das letzte Abschlussdokument von der EZB genauer durchgelesen. Man muss ja sagen, vieles ist ja noch nicht klar.
Genau, weil das kommt ja auch noch dazu.
Das ist ja der nächste Punkt. Aber wenn man sich einfach mal so die groben Wünsche anschaut, in welche Richtung das von der EZB-Seite her gehen soll, dann ist es einfach der Aufbau eines europäischen Zahlungssystems, sprich eine Abwicklung sämtlicher Zahlungen durch den digitalen Euro. Und das ist etwas, was wir bisher in der Form nicht haben. Weil bisher ist es so, dass die Zahlungen einfach durch die Privatwirtschaft abgewickelt werden. Und da gibt es halt diverse Anbieter. Unglücklicherweise natürlich nur lauter amerikanische. Das ist auch der Grund, warum die EZB da momentan so dahinter ist, weil sie eben versuchen wollen, ein europäisches Zahlungsverkehrssystem aufzubauen.
Okay, aber Da hakt es ja für mich schon mal.
Ja.
Also, ich habe das letztens auf LinkedIn gepostet, also LinkedIn nicht gepostet, aber ich bin immer wieder. Bist du auf LinkedIn?
Ja, aber nur so ein bisschen. Ich habe gemerkt, das Thema digitaler Euro ist auf LinkedIn stärker präsent, als ich zunächst angenommen habe. Deswegen musste ich mein Profil mal ein bisschen aufhübschen und auf den aktuellen Stand bringen.
Also, eines der absurdesten sozialen Netzwerke überhaupt. Weißt du, warum LinkedIn so erfolgreich ist? Ich habe es rausgefunden.
Vermute jetzt einfach mal, das ist so eine Mischung aus Facebook und irgendwie so Geschäftsgeschichten.
Es ist, genau das ist es, aber das führt dann dazu, dass du kannst im Büro sitzen und das offen haben.
Das ist gut.
Ja, du kannst nicht, wenn du Twitter offen hast und da kommt der Chef vorbei, gibt's Schimpfer und wenn du TikTok sowieso kannst sowieso vergessen, aber LinkedIn, und deswegen ist es so cringe. Weil die Leute quasi ihr Facebook-Verhalten, das schon von Haus aus cringe ist, auch noch dann mit der Arbeit verbinden. Und dann hast du da, also du glaubst, du hast einen Roman geschrieben, schau dir mal das durchschnittliche LinkedIn-Posting an. Ja?
Ja.
Und da habe ich festgestellt, da kannst du wirklich beobachten, wie eine ganze Industrie sich aufbaut, rund um den digitalen Euro, also um das Projekt, um die Idee quasi, vor allem die Beratung.
Mhm.
Ja, also da gibt es dann Beratung hier, Beratung da. Dann heißt es, und natürlich sogenannte Digital Assets, das ist ganz faszinierend, Digital Assets hier, Digital Assets da, Blockchain, Krypto, das Wort Bitcoin wird immer vermieden.
Ja, klar.
Und dann heißt es von der EZB, wir müssen uns ja von Mastercard und Visa unabhängig machen. Und wer läuft rum dann auf den digitalen Euro-Konferenzen? Ja, Mastercard und Visa. Ja, also ehrlich gesagt, sagen wir so, ich möchte den EZB-Leuten gar nichts Böses unterstellen, wirklich nicht. Aber meist, ich meine, die Erfahrung lehrt mich, dass sozusagen die Dinge, die vorgeschoben werden, meistens nicht die eigentliche Motivation sind. Was glaubst du, ist es Ist es einfach nur Angst um den Kontroll, um den Bedeutungsverlust? Ist es wirklich die Idee, dass man relativ verrückte ökonomische Modelle umsetzen kann, so wie, keine Ahnung, die Grundeinkommen oder Zahlungen oder Negativzinsen auf Privatkonten? Worum geht es dabei? Oder geht es wirklich darum, dass man versucht, gegen die Amerikaner zu realisieren? Oder?
Also ich denke, der Punkt, gegen die Amerikaner sich etwas aufzustellen und eben auch zu versuchen, eine europaweite Lösung zu schaffen, das ist sicherlich die Hauptmotivation. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass das eine gewisse Eigendynamik kriegt. Ich meine, es profitieren mehr Leute davon, wenn ein digitaler Euro kommt, als davon profitieren, wenn der nicht kommt. Weil du musst irgendwelche Studien schreiben, das ist für diverse Professoren ganz interessant. Es gibt eine ganze Beratungsindustrie rund um den digitalen Euro. Also es profitieren einfach so viele Leute, wenn das Projekt weiter vorangetrieben wird.
Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht profitieren im Sinne von, es geht einer Menge
finanziell.
Gut. Finanziell.
Ja, klar.
Ja, klar. Ja, und den Eindruck habe ich auch. Ja, du gehst machst die Konferenz und dann schreibst du mal eine Studie, oder du kannst auch Geld verdienen, zum Beispiel hat in Österreich der Bankenverband tatsächlich einen bekannten deutschen Ökonomen beauftragt, eine Antidigital-Studie zu machen.
aber ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn sich quasi einfach insgesamt das für so viele Leute finanziell rechnet, dass dieses Projekt weitergetrieben wird. Ich möchte nicht mal ausschließen, dass es vielleicht sogar so ist, dass man in 3, 4, 5 Jahren feststellt, eigentlich so richtig brauchen tun wir den jetzt nicht. Also meine Prognose ist ja ohnehin, dieses Abwickeln des Zahlungsverkehrs, das ist noch nicht eingetütet, weil da gibt es ja von der deutschen Kreditwirtschaft ja eigentlich einen Gegenvorschlag.
Die European Payment Initiative.
Genau.
Die European Payment Initiative ist aber auch ein vollkommen gescheiterter Ding, der schon vor 3 Jahren irgendwie aufs Abstellgleis geführt wurde und jetzt, wo der digitale Euro kommt, haben sie die wieder ausgegraben, abgestaubt, neu lackiert.
So ist es. Aber vermutlich läuft es ja auf irgend sowas drauf raus und das dauert jetzt 4, 5 Jahre, da muss man x Projekte machen, man braucht verschiedene neue Abteilungen in der EZB, man braucht vielleicht dann noch beim Verband von der deutschen Kreditwirtschaft mehr Leute, die dieses Ganze analysieren. Das ist einfach ein hochinteressantes Business.
Aber das heißt, weil das ist ja auch ein großes Problem, dass du quasi, sobald du dann irgendwie eine Abteilung, das ist übrigens jetzt vor kurzem erst vorgeschlagen worden, dass die EZB dann eine eigene Abteilung bekommt für den digitalen Euro, da sitzen dann wahrscheinlich unsere Deutschen, das sind übrigens lauter Deutsche.
Ja.
Ist dir auch schon aufgefallen?
Die Abteilungsleiterin ist, glaube ich, eine Niederländerin, die Frau Wedlocks, wenn mich nicht alles täuscht.
Aber der Herr Schaf und der Herr Binzeil und dann gibt es jetzt eben einen neuen Digital Assets Typen, der ist auch ein Deutscher. Mhm. Ja? Was ich ja ironisch finde, weil ich eigentlich der Hoffnung war, dass die Deutschen ja noch den Vernunft reinbringen, aber derzeit läuft es, glaube ich, eher in die andere Richtung. Ja. Aber und dann hast du ja das Problem, so wie du auch richtig sagst, dann sind mal die technischen Voraussetzungen geschaffen, dann hast du Bürokraten und die müssen ja was tun.
Ja.
Das heißt, die kommen dann her und fügen neue Features hinzu, wie zum Beispiel, keine Ahnung, was ist so ein Horror-Ding? Ich darf kein Fleisch mehr kaufen, solche Sachen.
Ja, wobei das wahrscheinlich in der jetzigen Konzeption schon schwierig bis fast unmöglich umzusetzen ist. Da müsste man schon massiv dran umbauen. Mhm. Also was man auch dazu sagen muss, sowas wie eine zeitliche Befristung, also dass ich ein Ablaufdatum für eine einzelne Münze habe, das könnte man mit dem, wie sie aktuell geplant ist, meiner Meinung nach nur mit so gigantischem Aufwand reinbauen, sehe ich nicht als echtes Risiko. Das haben wir zwar in unserem Roman als Szenario mit drin, wir haben ja einen Thriller geschrieben, keinen Tatsachenbericht, aber das sehe ich jetzt nicht als wirklich so das kritische Szenario.
Aber das lässt sich ja viel eleganter lösen über Inflation. Da muss ich ja gar kein Ablaufdatum hinein.
Brauche ich gar nicht, das ist richtig, genau.
Ganz wichtig, bevor wir jetzt nochmal in diese Details reingehen, kommt das Ding überhaupt? Weil was ich überhaupt nicht leiden kann, ist dieses, da hat jemand eine krasse Idee und dann sofort die Einstellung, das kommt jetzt fixe, da müssen wir jetzt verhandeln, dass das vielleicht nicht ganz so schlimm wird wie gedacht. Ja? Man kann die Dinge auch einfach komplett ablehnen.
Ja, also ich glaube, dass der Punkt, das abzulehnen, das ist irgendwie in der Phase durch. Also mein Bauchgefühl, also nicht, dass ich da irgendwelche Informationen hätte, aber mein Bauch sagt mir, das sind einfach zu viele Leute, die da dran verdienen, die das haben wollen. Da wird dann irgendeine ganz abgeschwächte Form kommen, die dann vielleicht eigentlich keinen wirklichen Mehrwert bringt, Unmengen an Geld verschlungen hat.
Und die Abteilung gibt es trotzdem.
Die Abteilung, da braucht man nur eine zweite, weil das muss man nach der Entwicklung auch weiter betreiben. Da gibt es dann wahrscheinlich auch 10 neue Firmen, die da irgendwas zuliefern. Also ich bin überzeugt, das ist für so viele Leute so interessant. Das Ding kommt, es ist aber dann so abgeschwächt, dass man sagt, wow, gut, jetzt haben wir so einen komischen digitalen Euro, der irgendwas macht. Was genau, weiß man gar nicht. Und
Es könnte ja, also lustigerweise sind nicht nur die Leute in den Firmen, bei den Beratungen, ja, bei den Banken, ja, sondern es gibt ja auch so eigene neue Organisationen, die dann entstehen, wo dann wiederum Shitcoin Money drin ist,
ja,
die dann ihren Opfern quasi sagen, ja schau, wir haben ja schon, wir sind ja da beim digitalen Euro dabei, der läuft vielleicht auf Shitcoin XY.
Ja, genau.
Also das wird dann so zwischen den Zeilen, und da dürfen sie dann auf Reddit und auf nein, wir nennen keinen Namen, es wird rausgepiepst. Das wird rausgepiepst, ja, aber natürlich, ja, also die genannte Firma, die zahlen ja zum Beispiel auch diese Digital Euro Association, yeah, und diese Geschichten, auch die Digital Pound Association, by the way, ja. Yeah. Und das eben, das nicht in Stein gemeißelt ist, yeah, sehe ich zum Beispiel daran, dass die Amerikaner darauf pfeifen.
Ja, das stimmt. Wobei das vielleicht teilweise auch an den Wahlen liegen kann, dass die momentan dieses Thema digitaler Dollar ein klein wenig zurückfahren.
Sie brauchen es nicht.
Ja.
Sie brauchen es nicht, sie haben ja schon alles. Was,
ja, klar.
Was willst du denn, also wenn du schon Nummer 1 bist, kannst du...
Stimmt.
Und es gibt den Dollar in 100 verschiedenen Formen. Wenn sie das Ganze über Stablecoins machen, können sie, das ist viel eleganter gelöst, ja, weil der Markt es löst. Das ist ja das Nächste, dass wir mit dem digitalen Euro allen Ernstes, wir reden da von einem europäischen Zahlungssystem, ja. Das ist ja wie, als würden wir jetzt anfangen, wieder den Trabant zu basteln.
Ja, richtig.
Ja, also sozusagen, der Staat baut jetzt ein Auto, ja. Wie sollen die das schaffen?
Ja. Nee, stelle ich mir schwierig vor. Also.
Aber wie läuft das? Du bist ja ITler. Ich meine, wie ist das überhaupt in der Umsetzung?
Ja gut, den digitalen Euro, so weit sind sie ja noch gar nicht, dass sie da wirklich an die Umsetzung denken. Das ist ja ohnehin ein Projekt der EZB. Die müssen erst mal anfangen zu gucken, wie soll die ganze Fachlichkeit aussehen. Aktuell handelt man ja immer noch mit den Bankenverbänden, wie das Ganze fachlich umgesetzt werden soll. Man ist ja noch ganz weit davon entfernt, irgendwie Code zu schreiben. Was momentan passiert, dieses Rulebook wird entwickelt, in dem praktisch die ganzen Funktionen und was genau passieren soll, drin abgebildet werden. Und bevor das nicht fertig ist, wird da noch nichts gemacht. Das dauert noch Jahre.
Also meine Vermutung ist, also wenn du, wir haben uns schon darauf geeinigt, dass es die Banken nicht wollen.
Ja.
Jetzt geh mal auf die Straße, kannst hier in Wien, da, keine Ahnung, frag mal 100 Leute, da gibt es ein Projekt, alle Banken sind dagegen. Mhm. Wird das Projekt umgesetzt? Ja oder nein? Was werden die Leute sagen?
Die sagen wahrscheinlich ja, weil die Banken natürlich eine entsprechende Macht haben. Ja,
dagegen. Die Banken sind dagegen.
Ja, klar. Also das Projekt wird nicht umgesetzt. Nee,
nicht umgesetzt.
Wird nicht umgesetzt, weil die Banken dagegen sind, entsprechende Macht haben, und ja, dann lässt man das.
Das glaube ich auch. Und, also, und dann gibt es noch eine zweite Sache. Wenn du garantieren willst, dass das Projekt scheitert, dann betonst du bei jeder Gelegenheit, dass wir uns damit von den Amerikanern unabhängig machen wollen. Mhm. Weil irgendwann mal kommt das dann, nehmen das die in Washington auch ernst.
Yeah.
Ja, und dann droppen sie irgendwas und boom.
Das
und
kann
es,
gut
und dann,
sein.
Dann,
ja,
dann ist die Sache wieder, weil die sind schon so, der ganze Euro ist ja ein Projekt, sich von Washington unabhängig zu machen.
Ja.
Nur ein sehr, sehr brutal gescheitertes Projekt,
mhm,
wenn wir die derzeitige Situation betrachten. Und auch alle Versuche, so eine europäische Alternative zu SWIFT aufzubauen, sind bisher katastrophal gescheitert. Also ich tue mir wahnsinnig schwer, mir dabei vorzustellen, dass das Ding wirklich, also ich möchte jetzt nicht, um Gottes Willen, lese trotzdem das Buch, um zu wissen, wie gefährlich es sein kann. Es gibt ja auch die, hast du, wie heißt das, Mr. Robot? Kennst du die Serie?
Nee, kenne ich nicht.
Da gibt es eine Szene, wo es darum geht, entweder Bitcoin oder E-Coin.
Okay.
Wobei ich glaube, da geht es eher um Ethereum, wo dann quasi der Banker dem Politiker sagt, ja, aber Bitcoin, das können wir nicht kontrollieren. Wir machen etwas, das wir kontrollieren können. Mhm. Ja. Okay, aber sagen wir, es kommt. Sagen wir, sie setzen das um. Es gibt einen legitimen Ansatz, das ist, sie müssen ja irgendwas tun, um Bargeld ins wir wissen, Bitcoin ist besser, aber
ja,
sie müssen ja aus ihrer Sicht etwas tun, um Bargeld in den digitalen Raum zu bringen. Mhm. Ist das deiner Meinung nach auf eine Art und Weise möglich, die du dann auch verwenden würdest zum Beispiel?
Also ich sehe jetzt nicht das digitale Bargeld als Problem. Ich sehe als Problem, dass die EZB die Zahlungsverkehrsstrukturen abwickelt. Und das, glaube ich, wird nicht passieren. Also ob jetzt auf meinem Konto digitales Zentralbankgeld liegt, das keine Funktionen hat, weil das wird wahrscheinlich ja so umgesetzt werden. Oder ob ich da jetzt Giralgeld von irgendeiner Bank liegen habe, da habe ich ja nur als einzigen Unterschied, beim einen habe ich halt eine Forderung gegen die Zentralbank, die kann per se eigentlich eine Pleite gehen, die drucken halt dann so viel, wie sie halt dann brauchen. Und beim anderen habe ich halt nur das Ausfallrisiko, dass meine Geschäftsbank halt dann unter Umständen pleite geht. Das ist ja der einzige Unterschied, der dann da noch vorhanden ist. Und das wäre mir jetzt per se egal. Das Risiko, das ich bei der Geschichte sehe, ist wirklich das Abwicklung der Zahlungen. Und die Zahlungen, das ist meiner Meinung nach noch lange nicht final entschieden, dass das über die EZB laufen wird.
Warum ist das ein Risiko?
Ganz konkret. Weil du dann an einer Stelle zentral festlegen kannst, okay, eine staatliche Institution wie die EZB kann sagen, so, jetzt bauen wir da die und die Grenzen ein. Du darfst keine Bitcoin mehr kaufen. Es ist praktisch nicht mehr zulässig, E-Euros an eine Börse zu übertragen. Wäre an einer Stelle sehr einfach umzusetzen. Wenn du das jetzt aber versuchst, in die jetzigen Strukturen reinzubringen, dann brauchst du da viel, viel länger, weil du musst die ganzen Banken dazu bringen, dass sie das auch umsetzen, dass sie das in ihre Systeme einbauen. Das dauert Jahre. Also da würde dann erst schon mal wieder die Verhandlungen anfangen mit den einzelnen Bankenverbänden. Mhm. Okay, ihr habt jetzt das Gesetz gemacht, wir dürfen keine Euros mehr an die Börse überweisen oder an die Bitcoin-Börse überweisen. Dann, bis das wirklich dann umgesetzt werden kann, dauert es ewig. Und wenn du jetzt aber an einer zentralen Stelle sämtliche Zahlungen drüber laufen lässt und drehst einen Schalter um und es ist fertig. Also du hast praktisch auch diese ganze Diskussionszeit nicht mehr. Also du nimmst dem Ganzen einfach sehr viel Raum, wo man das noch diskutieren könnte. Und das sehe ich als Risiko.
Du ersetzt quasi den letzten Bezug zum freien Markt oder zum Markt an sich,
richtig,
den die Banken noch haben. Die leben noch in einem System, in dem sie realisieren müssen, in dem sie ein Geschäft machen müssen. Und gibt es das direkt den Bürokraten in die Hand, die wirklich null Tau von der Realität haben?
Das
muss man leider Gottes so sagen. Das zeigt sich immer deutlicher und das macht mir große Sorgen, weil das ist das Gefährlichste, was überhaupt passieren kann.
Ich sehe auch noch ein zweites Risiko. Die Banken verdienen an diesen ganzen digitalen Euro, so wie der jetzt geplant ist, im Grunde gar nichts mehr.
Ja.
Die Einzigen, die was dran verdienen, sind die Wallets betreiben und das sind im Endeffekt wahrscheinlich dann sowieso wieder amerikanische Anbieter. Das muss man also auch mal ganz klar in den Raum stellen. Und jetzt habe ich jetzt kein großes Mitleid mit den Banken, dass die jetzt da nichts mehr dran verdienen, aber der Punkt ist der, wenn sich für das Betreiben von privaten Girokonten für Banken nicht mehr rechnet, auf längere Sicht, ja, dann verschwindet das Produkt irgendwann, weil wenn ich mir angucke, was man mit dem digitalen Euro als Privatkunde alles machen kann, recht viel mehr brauche ich normalerweise nicht.
Und das ist für mich auch ein Punkt, ja. Okay, da ist jetzt die, nehmen wir mal, sagen wir, dein Buch ist die EZB hier. Also für alle, die das jetzt im Audio hören, ich versuche das jetzt sozusagen grafisch darzustellen.
Okay.
Ja? Das ist eine öffentliche Institution.
Mhm.
Ja? Jetzt ist es so, zum Beispiel gibt es ja diese Obergrenzen, die jetzt diskutiert werden. Die Obergrenze für den digitalen Euro heißt, ich darf nur 3.000 Euro, das ist so die Zahl, die genannt wird, wird natürlich nicht inflationsangepasst, auf meinem Konto halten, und wenn ich mehr halte, dann fließt das quasi das fließt quasi in mein normales Konto. Ja.
Ja.
Aber der digitale Euro soll ja so etwas wie ein digitales Bargeld sein. Das heißt, ein öffentliches Gut. Ja. Ich als Steuerzahler und als quasi Auftraggeber der EZB verstehe überhaupt nicht, wenn es technisch möglich ist, mir einfach ein Konto mit Zentralbankgeld zu geben, warum ich das nicht bekommen soll. Weißt du, was ich meine?
Ja,
das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist so wie zu sagen, sobald du mehr als 3.000 Euro in Bargeld in deiner Tasche hast, dann löst sich das auf und wird wieder digital und landet wieder bei der Bank. Ja. Das ist ja, also da geht es dann darum, quasi die Rolle der Banken nicht zu beschädigen.
Richtig, genau. Also die Angst davor praktisch, das bisherige System mit der Giralgeldschöpfung irgendwo kaputt zu machen.
Ja.
Und ich glaube, den Schritt trauen sie sich nicht. Wir machen den übrigens im Buch.
Ja.
Dass wir quasi die Banken komplett entmachten, indem man hergeht und sagt, okay, es gibt nur noch digitales Zentralbankgeld, die Giralgeldschöpfung gibt es gar nicht mehr. Aber das ist ja das, was die EZB auf keinen Fall momentan anfassen will, weil sie einfach da Angst haben, sie wissen nicht, was passiert. Also ich gehe davon aus, keiner kann abschätzen, was passiert, wenn man das wirklich tun würde. Also quasi die Giralgeldschöpfung abzuschaffen und zu sagen, es gibt nur noch Zentralbankgeld.
Ja, wenn das so gefährlich ist, warum machen sie es dann? Also ist es wirklich nur reine Beschäftigungstherapie, Geldmacherei und Allmachtfantasien von ein paar wahnsinnigen Ökonomen? Du darfst nicht vergessen, Ökonomen sind viel gefährlicher als Politiker. Mhm. Viel gefährlicher. Ja. Das sind die dann sagen, das Bargeld muss abgeschafft werden und die Ausgänge müssen geschlossen werden und dann inflationieren wir den Leuten die Kohle weg über die nächsten 30 Jahre. Und also viel gefährlicher. Ja. Die Politiker müssen zumindest auch wieder sich irgendwo beweisen.
Ja, stimmt. Müssen gewählt werden.
Die müssen gewählt werden. Und selbst Diktatoren müssen irgendwo die Unterstützung der Bevölkerung erhalten. Also du kannst nicht langfristig gegen deine, und Gott sei Dank haben wir das in Europa auch nicht. Mhm. Ja. Also warum machen sie es?
Ja, gute Frage. Habe ich keine Antwort drauf. Also mein Gefühl sagt mir, man will jetzt da auch international mitspielen. Es gibt ja 135 CBDC-Projekte, deswegen muss man in Europa als EZB auch eins haben. Also ich meine, selbst die glühendsten Befürworter des digitalen Euro schaffen es ja nicht, ein vernünftiges Argument zu bringen. Das Einzige, das noch halbwegs zählt, ist ja die Geschichte mit, wir haben in Europa kein Payment-System, das wir selber betreiben können. Aber selbst das Argument ist ja wirklich dünn, weil man kann ja sowas aufbauen. Und alles andere, was ich bisher an Argumenten gehört habe, selbst bei offiziellen Anhörungen, ist an den Haaren herbeigezogen. Ich meine, das Argument, ja, ich habe dann als Bürger eine Forderung gegen der Zentralbank und bin nicht gefährdet, dass das ausfällt. Das ist ja lächerlich, weil wenn dieses Argument zählen würde, würde das ja heißen, wir haben wohl Angst, dass das Bankensystem in Europa kollabiert, weil es der einzige Grund, warum ich sowas haben wollen würde, eine Forderung gegen die Zentralbank. Und der nächste Punkt ist, naja, wenn man jetzt da diese Grenze von den 3.000 Euro, die intern bei der EZB besprochen wird, wirklich hat, ja, dann betrifft es ja nur diese 3.000 Euro. Alles andere, was ich an Geld bei der Bank habe, ist ja trotzdem gefährdet. Also ist dieses Argument in keinster Weise stichhaltig.
Da ist das Ding. Die absoluten Legenden von Coinfinity haben den Affiliate-Code rübergeschoben. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch jetzt 21% der Gebühren bei Coinfinity für die ersten 6 Monate für Sparplan, Kauf und sonstige Stack-Bedürfnisse. Coinfinity feiert im Jahr 2024 das 10-jährige Bestehen und das gilt es zu feiern. Die Community von Was Bitcoin bringt ist die erste, die so einen Code erhält. Das Angebot gilt natürlich auch für bestehende Kunden und für Neukunden ist es der perfekte Grund, von eurem alten, verstaubten, langweiligen Bitcoin-Broker zu einem echten, orangen Helden zu wechseln. Zu Coinfinity. Die Website ist coinfinity.co. Die App gibt es in allen gängigen App-Stores. Happy Birthday, Coinfinity, und euch wünsche ich viel Spaß beim Stacken. Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne. Habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code Was Bitcoin bringt, um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code Was Bitcoin bringt, die Bitbox O2 Hardware Wallet.
Naja, das Problem ist natürlich, und da sind wir dann auch, also als jemand, der den Euro eigentlich in seiner Grundkonstellation für ein Fiat-Geld immer für was Gutes gehalten hat, ist er gleichzeitig auch das perfekte Praxisbeispiel dafür, dass du dich auf diese Regeln auch nicht verlassen kannst.
Ja, klar.
Also wenn es hart auf hart kommt, ist noch jede Regel gebrochen worden. Und deswegen ist mein Vertrauen absolut am Nullpunkt angekommen.
Ja. Ja?
Und die Tatsache, und wenn ich eine Bank wäre, ja, und die EZB sagt mir, na, keine Sorge, wir machen eh nur 3.000 Euro. Mhm. Na, das braucht nur eine Krise.
Ja, genau.
Das braucht nur eine Krise. Weil stell dir mal vor, Bank Y, ja, in Land X kommt in Schieflage, hat 3 Millionen Kunden. Lauter normale Leute, Oma, Opa, ja, so. Die haben alle ihre 3.000, die maximieren quasi, die machen diesen digitalen Bankrun und maximieren ihre 3.000 Euro auf dem digitalen Euro, ja. Und dann ruft der Ministerpräsident Z aus Land Y bei der EZB an und sagt, ja, könnt ihr das bitte aufmachen, damit wir alle Einlagen retten können? Oma und Opa sind hier gefährdet, ja. Und die sagen, nee, können wir nicht. Was heißt könnt ihr nicht? Ja? Also der politische Druck wäre so groß, natürlich müssten sie es aufmachen, dann flüchten alle und dann können sie am Schluss, und das ist das Allerlustigste, weil die Zentralbanken haben ja ein gutes Image, während die Banken ein schlechtes Image haben. So eigentlich sollte es umgekehrt, also ich will jetzt kein sind keine Werbung für die Banken machen, aber verglichen mit Zentralbanken sind die noch okay. Ja? und das heißt, dann könnte die Zentralbank sagen, ja, wir haben euch gerettet. Der Politiker könnte sagen, ich habe dafür gesorgt, dass wir euch gerettet haben. Die Einlagen, also die Bevölkerung ist froh, dass sie gerettet sind und sind auch froh, dass man die Banken abgewickelt hat und nicht retten musste. So. Und dann kommst du nämlich genau in das Szenario rein, in das du hier im Buch beschreibst, ja, wo es dann am Schluss eben auch nur noch eine Bank gibt.
So ist es. Das Lustige ist, das Szenario im Buch, das gab es in den 40er Jahren sogar schon mal Diskussionen dazu, der Chicago-Plan. Da war genau das eine Idee von der Universität in Chicago, haben ein paar Professoren genau dieses Modell mal durchgespielt. Aha. Wie das denn wäre, wenn man denn hergeht und praktisch die Giralgeldschöpfung abschafft und eben versucht, dadurch das komplett durch Zentralbankgeld zu ersetzen. Ist nie umgesetzt worden, ist so eine theoretische Überlegung.
Ist auch der fünfte Punkt im Kommunistischen Manifest.
Echt?
Es gibt nur eine Bank und das ist die Staatsbank. Ja? Also
passt
in dem Fall. Leider Gottes. Ja? Also ich glaube ja, dass es, wenn man es positiv betrachtet, geht es um wirklich einen Abwehrkampf gegen den eigenen Kontrollverlust. Ja. Ja? Und zwar auf zwei Fronten, mehr als zwei Fronten. Du hast Bitcoin. Also die EZB ist, was Bitcoin betrifft, offenbar total hysterisch.
Ja.
Was ich ja, also lustig finde, weil man, es heißt ja, was man bekämpft, macht man nur stärker. Also sollen sie ruhig noch weiterkämpfen. Dann haben sie fürchterliche Angst vor dem digitalen Yuan. Keine Ahnung, dass wir dann alle rumlaufen und mit digitalem Mao-Geld bezahlen. Ich weiß auch nicht, wieso. Der Dollar macht ihnen auch Angst.
Ja.
Ja. Und jetzt versuchen sie eben mit dem digitalen Euro da was entgegenzusetzen. Aber was, wie du es auch schon gesagt hast, es gibt 130 oder 160 verschiedene Projekte und alle haben dann auf dem letzten Slide der Präsentation stehen, ja, wir müssen mit allen anderen auch interoperabel sein. Ich meine, wie bescheuert ist das eigentlich? Die schaffen es ja nicht mal mehr, eine weltweite Verschwörung auf die Beine zu stellen, wo alle mitmachen, sondern die machen 160 verschiedene Zentralbankwährungen.
Ich habe keine Ahnung, wie das in der Realität aussehen soll. Also, keine Ahnung. Also, das ist schwierig.
Welche Rolle spielt Bitcoin in dem Ganzen für dich?
Ich denke, Bitcoin ist die Lösung, die langfristig sich hoffentlich an diesen ganzen staatlichen Regulierungen vorbei entwickeln kann. Also wirklich so von unten nach oben als Graswurzelbewegung. Und was ich ja so spannend am Bitcoin finde, ist, dass es für mich auch ein Tool, ein Werkzeug ist, um den Leuten die Funktionsweise von Ökonomie und Ähnliches auch näher zu bringen. Weil wenn du dich mit Bitcoin beschäftigst, bleibt dir irgendwann ja nicht erspart, dich auch mit Austrian Economics zu beschäftigen und. Ich hoffe, dass Bitcoin eben einfach dazu führt, dass sich die Leute viel mehr mit den Themen beschäftigen und dann eben auch ein gesundes Misstrauen gegen solche Projekte wie den digitalen Euro entwickeln.
Das geschieht ja schon, oder?
Ja.
Also, was mich schon fasziniert bei Bitcoin ist, dass du eben genau das hast du schön ausgedrückt. Ist mir auch schon aufgefallen. Auch als jemand, der sich schon mit Austrian Economics beschäftigt hat, bevor Bitcoin da war, ein praktisches Beispiel zu haben, ist viel kraftvoller als in der Theorie irgendwas herumzulabern.
So ist es.
Aber das Problem ist, dass die meisten Menschen aus unsere Generation und aus der Fiat-Welt ja genau das Gegenteil eigentlich Experten drin sind. Also quasi das Rumlabern und ohne praktisches Beispiel liegt 90% der Menschen immer noch besser. Da sind wir dann wieder beim digitalen Euro.
Ja, so ist es.
Glaubst du, dass, weil das eine ist mal sozusagen das Technische.
Yeah.
Bitcoin und digitale Euro. Aber das andere ist ja das Ökonomische. Das heißt, egal wie du es drehst und wendest, der digitale Euro wird niemals eine bessere Geldpolitik bekommen als der analoge Euro.
Damit ja gar nichts zu tun. Also Geldpolitik ist ja aktuell ja noch nicht mal im Fokus, was den digitalen Euro betrifft. Also der wird gleich schlecht funktionieren wie der analoge Euro.
Ja schon, aber was ich damit sagen will, ist, dass es quasi die Vorstellung, dass ein digitales Zentralbankgeld gegen Bitcoin realisieren könnte, ist ja schon deswegen absurd, weil das digitale Zentralbankgeld verliert an Wert und Bitcoin nicht. Also Bitcoin, das heißt, du hast ja keine Knappheit drinnen. Das heißt, wie wachsen diese Systeme zusammen? Also was erwarten wir für die nächsten Jahre? Werden die Banken Bitcoin adoptieren? Werden die Notenbanken dann trotzdem Bitcoin-Reserven anlegen? Wie stellst du dir das vor?
Also, dass Notenbanken irgendwann mal hergehen und Bitcoin-Reserven anlegen, das kann ich mir gut vorstellen. Also das ist ja auch, liegt auch nahe, der Punkt digitales Gold und echtes Gold, da ist der Sprung nicht so groß. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eben passiert. Also für mich ist das wahrscheinlichste Szenario, dass wir zwar nach wie vor auf sehr lange Sicht Fiat-Währungen haben werden, vor allem eben auch um den ganzen Zahlungsverkehr und Ähnliches abzuwickeln, aber dass zum einen die Notenbanken anfangen zu versuchen, ihre Zentralbankbilanz zu rekapitalisieren, indem sie sowas wie Bitcoin mit in die Zentralbankbilanz mit aufnehmen. Und zum anderen denke ich, dass es sehr viele Leute gibt, die eben erkennen, wenn sie ihr Vermögen langfristig schützen wollen, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als so etwas wie Bitcoin einfach zu kaufen und zu halten.
Glaubst du nicht, dass den Notenbanken das Gold reicht für die Rekapitalisierung? Sie müssten ja nur den Preis auftreiben.
Das ist richtig. Aber ich könnte mir vorstellen, irgendwann fängt der Erste an, das zu machen. Ich glaube, die ETFs, die Spot-ETFs von BlackRock waren der erste Schritt dazu, das einfach auf eine andere Ebene zu bringen. Ja. Also bevor es die Spot-ETFs gab, habe ich mir immer noch gedacht, okay, bleibt vielleicht doch eher so ein etwas, was in der Welt der Privatinvestoren liegt. Aber seit BlackRock angefangen hat und eben die anderen Anbieter diese Spot-ETFs auf den Markt zu bringen, ist für mich klar, dass Bitcoin in der Welt der Hochfinanz angekommen ist. Und da ist es nur ein kleiner Step, bis die erste Notenbank hergeht und sagt, okay, wir nehmen da jetzt einfach auch Bitcoin mit ins Balance Sheet.
Hast du eine Vermutung, wer die Ersten sein werden?
Die Amerikaner.
Wirklich?
Ich glaube schon. Ich könnte mal, also einfach vom Gefühl her, die Amerikaner wissen selber, dass sie momentan wirtschaftlich immer stärker so ein bisschen am absteigenden Ast sind und die wollen ihren Dollar stärken. Die überlegen, falls sie nicht schon irgendwas machen, sicherlich, wie sie da agieren können, um da nicht einen Zug zu verpassen.
Also sie sind auf Nationalstaat, also auf bundesstaatlicher Ebene, aber auch offenbar auf föderaler Ebene sehr offen, was das Mining betrifft. Mhm. Sie haben einige der größten Bitcoin- und Krypto-Börsen. Ja. Sie haben Pro-Bitcoin-Politiker. Sie haben mit BlackRock und Fidelity jetzt einen großen Teil der Noten, also der Wall Street-Welt. Ja. Und auch selbst Jamie Dimon hat angefangen, sich zu drehen. Ja, also der Chef von JP Morgan. Sie machen eigentlich alles, wie du vollkommen richtig sagst, sie machen alles, um sich in diese Richtung zu öffnen. Mhm. Und ich mag ja, ich weiß, also sogenannte Verschwörungstheorien sind ja sehr erfolgreich, aber ich habe hier ein Prinzip. Ich mache nur Verschwörungstheorien, die ich selbst komplett erfunden habe.
Das ist gut.
Ja, und meine Verschwörungstheorie, die ich selbst komplett erfunden habe, ich habe zwei.
Okay.
Ja? Okay. Punkt eins ist, das habe ich auch schon mal gepostet, da macht man diese Bitcoin-Strategie und da gibt es einen Typen im State Department, im Außenministerium, der ruft dann an in Brüssel und sagt den Europäern, dass sie das genaue Gegenteil tun sollen.
Ja, das damit ist sie, gut.
Um den Abstand zu halten. Und die Europäer verhalten sich ja auch genauso.
Ja klar, machen wir immer.
Aber warum? Wie dumm kann man sein?
Das habe ich noch nicht verstanden. Aber ich befürchte, dass das wirklich passieren wird. Also wenn die Amerikaner in Brüssel anrufen und sagen, ihr müsst das jetzt auf jeden Fall so und so machen, weil wir machen das auch so. Ich glaube, wir würden das sofort machen. Ich habe das auch noch nie verstanden, aus welchem Grund das passiert. Das siehst du ja auch in anderen politischen Dingen, dass es sehr häufig.
Ja, aber es geht ja nicht nur darum, was die Amerikaner sagen. Es geht darum, dass man es ja offensichtlich gegen die eigenen Interessen läuft. Ja. Aber gut, und dann, ich habe noch eine Verschwörungstheorie.
Ja, genau, die zweite.
El Salvador.
Okay.
Es heißt immer, ja, der muss aufpassen, dass er nicht irgendwie CIA wird, ja. Aber was ist, keine Ahnung, ob die da mit drinstecken, aber wenn ich die Amerikaner wäre, würde ich sagen, naja, lass ihn mal. Ja. Das schauen wir uns an. Das beobachten wir ganz genau. Das ist direkt in unserem Hinterhof, winzig kleines Land, was interessiert die Amerikaner? Ja. Das ist so groß wie, also keine Ahnung, das ist kleiner als Österreich.
Ja klar, ja? Das ist wunderbar zum Experimentieren und zum Gucken.
Einfach mal gucken, wie das, was da so abläuft, wie Bitcoin adoptiert wird. Ja. Die Adoption ist auch nicht sonderlich, geht auch nicht sonderlich schnell, ja? Muss man auch dazu sagen. Ja. Ja? Das ist so meine Theorie.
Und ich bin jetzt böse, wenn El Salvador wirklich zum Problem wird, dann ist das vielleicht irgendwie politisch schwierig und man muss da militärisch intervenieren oder irgendwie sowas in der Richtung. Weil El Salvador, das ist ja nah, mit diesen Drogen haben die sehr viel und da lässt sich dann bestimmt irgendwas finden, was dann problematisch
ja, aber,
ist.
Aber El Salvador kann ja, selbst wenn jetzt Bitcoin groß hat, also die ja, sind so klein.
Ist was, schon klar, was, aber man,
was
ist,
sollen die machen?
Das ist ja das Schöne, die sind ja so klein, ja, dass man zur Not aus Sicht der Amerikaner sagen kann, ja, das kriegen wir geregelt.
Was ich sagen möchte, ist, dass die Amerikaner sind halt viel pragmatischer. Mhm. Ja, die haben auch eine Einstellung. Du siehst ja auch jetzt, einen Michael Saylor gibt es nicht in Europa. Ja. Also du hast einen viel offeneren und pragmatischeren Zugang zu diesen Dingen. Und ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass es ausgerechnet Amerika sein wird, die quasi, also was Europa und vor allem auch der Osten vorhaben, ist, glaube ich, klar, die wollen zum Gold.
Ja.
Ja. Und dass die Amerikaner einfach sagen, ja, lustig, wir haben auch Gold, aber wir machen halt auch Bitcoin so.
Ja.
Ja, und ist natürlich auch genial, um China in die Knie zu zwingen, weil eine kommunistische Diktatur wird mit Bitcoin einfach nicht funktionieren. Das geht halt nicht.
Ja. Ja.
Das heißt aber eigentlich, dass sie durch Bitcoin dann in Europa, also dann werden wir halt zumindest mit 20 Jahren Verspätung dann das Richtige machen.
Hoffentlich, wobei wir ja Weltmeister drin sind, Dinge zu verschlafen. Wenn ich mir jetzt angucke, vor 25 Jahren die ganze Entwicklung rund ums Internet, so viele große Internetfirmen haben wir in Europa leider nicht.
Ja, aber hoffe, wir bauen jetzt unsere eigene Zahlungsinfrastruktur.
Ja, klar. Also,
hey,
mal gucken.
Vielleicht könnte die EZB auch ein Internet erfinden, nur für Europa.
Ja, also
machen wir eine neue
mal Abteilung. Schauen, ja.
Ja, wir sind gemein. Ja. Wir haben euch ja lieb, liebe Notenbanker. Ihr seid halt, wie soll ich sagen, ein bisschen aus der Zeit gefallen, würde ich es mal ausdrücken.
Ja, das bringt es auf den Punkt. Ja.
Was ist mit den Schweizern? Ich glaube, dass die Schweizer Bitcoin kaufen werden.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also die Schweizer werden sich da sicherlich anders verhalten als die ganzen anderen Euro-Länder. Glaube ich sofort.
Wobei es ja auch als Staat die Möglichkeit gibt, okay, das heißt, die EZB zieht sich mit dem digitalen Euro schon wieder mehr Macht ran. Mhm. Ja? Jetzt stocken wir Bitcoin. Nicht für die Zentralbank, sondern halt für, keine Ahnung, den Staatsfonds oder was auch immer. Das würde schon gehen.
Ja, klar.
In Deutschland haben wir in Sachsen sitzen sie auf 50.000 Bitcoin.
Mhm.
Schauen wir mal, ob sie die wirklich verkaufen.
Mal gucken, hoffentlich verlieren sie nicht die Keys.
Ja, oder vielleicht verlieren sie und finden sie wieder, wenn die Bitcoin das Zehnfache wert sind.
Das wäre super.
Du hast jetzt ein Buch geschrieben, das ist ein Thriller, das heißt, da geht es jetzt sehr stark um die negativen Seiten des digitalen Euro. Sind nicht die positiven Seiten von Bitcoin kräftiger in der Botschaft, als immer nur zu sagen, Vorsicht, 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 weil die Leute wollen ja diese ganze Panikmache nicht mehr hören.
Ja, das auf jeden Fall. Ist ja auch beim Buch so, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber auch da ist es natürlich so, dass sich immer mehr Leute dann einfach überlegen, gut, die politische Richtung, die passt irgendwie nicht mehr. Das ist bei unserem Roman einfach so. Und die Menschen, die eben nicht mehr damit einverstanden sind, erkennen eben, dass sie dann durch Bitcoin die Möglichkeit haben, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und und zwar auf freiwilliger Basis. Man wird ja nicht gezwungen. Nur wenn man feststellt, okay, es passt irgendwie nicht mehr, die Welt ist da aus den Fugen geraten. Es gibt ein Mittel, wie ich mich dagegen einfach wehren kann. Und so sehe ich das in der realen Welt auch. Also Bitcoin ist immer noch ein Asset, mit dem ich einfach frei bin und frei entscheiden kann, was ich machen möchte, ohne dass es mir jemand wegnehmen und zensieren kann.
Fällt es dir inzwischen auch im privaten Umfeld auf, dass das Interesse steigt? Weil, ich meine, wir reden immer davon, dass die Europäer und die Deutschen so weit hinten sind, aber in der deutschen Bevölkerung, also pro Kopf ist das Bitcoin-Wissen wahrscheinlich nirgends so groß wie in Deutschland. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Selbst in Amerika nicht. Weil das Problem in Amerika wiederum, wie soll ich das elegant ausdrücken? Die Masse ist nicht auf demselben intellektuellen Level. Kann ich schon sagen, oder?
Ja, das ist okay.
Also ja, weil das ist halt so.
Ja. Aber mir fällt auch auf, dass das Interesse an Bitcoin in meinem privaten Umfeld wächst. Leider liegt es aber hauptsächlich am Preis. Der Preis ist wohl die beste Werbung für Bitcoin überhaupt. Und die Leute, die wissen, ach, der Harald, der macht da irgendwie so ein bisschen was mit Bitcoin, ja, die sprechen mich in letzter Zeit viel öfter drauf an. Du, ich habe da mal eine Frage, wie ist denn das genau? verschenke öfter jetzt wieder mal Bücher, wo es einfach darum geht, zu gucken, ja, hat der wirklich Interesse oder ja, hat er bloß einmal wieder mal nachfragen wollen, wie es denn dem Harald mit seinem Bitcoin-Investment geht. Und das nimmt die letzte Zeit massiv zu und liegt aber massiv am Preis. Also die ganzen Ideen dahinter, die kommen dann, glaube ich, erst, wenn sich die Menschen intensiver damit auseinandersetzen. Aber der Preis ist einfach die Werbung für Bitcoin.
Aber das ist ja nichts Schlechtes.
Nö,
ist
nicht schlecht.
Weil du hast, nein, weil du gesagt hast, leider.
Ja, nö, ich finde es ein bisschen schade, weil ja Bitcoin viel mehr ist als einfach bloß die Zahlen, die nach oben gehen. Aber so ist es eben.
Ja, aber das, also das lässt sich ja über viele Dinge sagen.
Ja,
also
klar.
Du kannst ja den Leuten nicht vorwerfen, dass sie keine Zeit haben, sich mit altgriechischer Philosophie zu beschäftigen.
Nee,
auch in Goethes Gesamtwerk ist wahrscheinlich viel, viel drinnen, was einem im Leben weiterbringen würde. Aber wenn du dann, also bist du nicht über den Preis zu Bitcoin gekommen? Bist du einer von
Doch,
denen, die
wirklich... Ich muss ehrlich zugeben, du hast mich erwischt. Ich bin natürlich auch über den Preis zu Bitcoin gekommen. Wahrscheinlich wie die meisten. Also es wird wahrscheinlich nur ein paar Techies geben, die eher über die Technologieschiene gekommen sind. Aber vermutlich sind die meisten über den Preis gekommen.
Also ich würde sagen, es sind, sagen wir, 95% sind über den Preis gekommen. Und von den übrigen 5% sind 0,1% Techies und 4,9% Leute, die Drogen im Darknet gekauft haben.
Das stimmt.
Ja?
Das ist gut, ja.
Weil der Preis natürlich, ich finde es ja deswegen faszinierend und das betone ich auch immer wieder, weil natürlich dieses ganze Investieren und ultimativ auch die Gier, das ist ja ein Symptom des Fiat-Systems.
Ja.
Und deswegen finde ich, dass mir ein Preis nicht so dramatisch, weil dich quasi Bitcoin dort ansetzt, an den schlimmsten Auswirkungen des Fiat-Systems, ja. Und du musst eher eine gewisse Resilienz entwickeln, ja, weil wenn du reinsteigst und sagst, ich kaufe bei 20.000 und verkaufe bei 60.000, dann ja, hast du ein paar Euros gemacht, aber du kannst quasi auch rein und raus aus Bitcoin, ohne das Fiat-Mindset jemals zu verlassen. Du musst schon...
Das stimmt.
Ich habe ja auch ewig gebraucht, auch wenn ich es zum Beispiel früh verstanden habe. Ja? Also früh, ja, ich habe nicht verstanden, dass es funktionieren kann. Ich habe nur verstanden, was es will. Und am Ende des Tages ist es ja auch egal, wenn du Bitcoin... glaubst du, Bitcoin ist binär? Also glaubst du, dass dass es entweder zu einem bedeutungslosen Hobbyprojekt oder zum Basis der Weltfinanz wird?
Ich könnte mir vorstellen, dass es schon ziemlich schwarz-weiß ist. Also entweder Bitcoin wird so die Basis der Weltfinanz irgendwann oder verschwindet in der Bedeutungslosigkeit. Irgendwas dazwischen kann ich mir nicht vorstellen. Weil wie sollte das aussehen? Also das wäre ja quasi ein weiterführendes Status quo bis in 50 Jahren, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke, entweder es wächst massiv oder es verschwindet. Also was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass jetzt, wenn man jetzt mal in Marktkapitalisierung denkt, dass die Marktkapitalisierung ungefähr so bleibt wie jetzt. Also meine Erwartungshaltung da ist einfach, ich bewege mich da immer näher in Richtung Gold.
Und ja, okay, aber selbst wenn du zu Gold gehst, und Gold ist tatsächlich das größte einzelne Asset mit 12, 13 Billionen, da bist du auch noch nicht die Basis der Weltwirtschaft, dann bist du auch nur ein Asset, halt ein großes Asset.
Das ist richtig, aber ob diese Basis der Weltwirtschaft, ob ich das noch erlebe, ich glaube es nicht. Also ich denke da in so langen Zyklen, ich kann es mir vorstellen, aber ich glaube, das ist etwas, was erst lange nach mir real werden wird. Also ich kann mir vorstellen, so dieses Aufsteigen vielleicht zum wichtigsten Asset, das kann ich mir vorstellen, das kriege ich vielleicht noch mit. Aber wirklich die Basis der Weltwirtschaft zu werden, halte ich für realistisch, aber nicht in 10, 20 Jahren, sondern eher in längeren Zyklen.
Da gibt es auch dieses großartige, kennst du den Petrodollar?
Ja, vom Konstrukt
her. Also das Konstrukt ist halt, also bei Fiat Money geht es um Usage Demand am Ende des Tages. Mhm. Also es geht um die Frage, wie viel brauchst du davon, um es irgendwie zu verwenden.
So. Ja, ja.
Ja? Und deswegen ist der Dollar ja auch Weltreservewährung, weil du brauchst Dollar, um Öl zu kaufen.
Mhm, genau. Ja.
Das heißt, du hast permanent Nachfrage nach Dollars, solange der wichtigste Rohstoff in Dollar abgewickelt wird.
Ja.
Und da gibt es diese großartige, ich muss mal ein eigenes Video dazu machen, weil es wirklich eine super, und da sind wir wieder bei den Amerikanern, die Idee eines Bitcoin-Dollar.
Okay.
Aber nicht Bitcoin in die Bilanz zu legen.
Okay.
Nicht Bitcoin zu kaufen für die Reserven, weil dieses Kaufen für die Reserven ist ja sowieso eine Oldschool-Geschichte. Naja, auch die Goldreserven sind ja in Amerika auch bedeutungslos. Ne? Das sind ja auch nur abgestellt. Sondern, dass du quasi dafür sorgst, dass wenn im 19. Jahrhundert der wichtigste Rohstoff Gold war, im 20. Jahrhundert ist der wichtigste Rohstoff Öl und im 21. Jahrhundert ist der wichtigste Rohstoff Bitcoin, dass du einfach dafür sorgst, dass 95% aller On- und Off-Ramps laufen irgendwie über den Dollar.
Okay.
Das heißt, du musst quasi, um zwischen Bitcoin und Fiat-System hin und her zu wechseln, immer den Dollar nutzen. Und schon hast du useless Demand. Und diese Theorie hat sogar Hand und Fuß, weil wer ist der 25 größte Halter von US-Staatsanleihen? Tether.
Ja.
Und die brauchen ja jemanden, der ihre Staatsanleihen kauft. Ja, was ist, wenn die einfach die ganze Welt mit Dollars überschwemmen, über private Firmen?
Ja.
Und dann auch noch sich von denen die Staatsanleihen abkaufen lassen. Und die Europäer stehen da, ja, und verstehen die Welt nicht mehr.
Und es passt auch wundervoll in die Entwicklungen rein, weil mit Mika wird ja doch innerhalb von Europa das Ganze sehr streng reguliert. Zumindest sieht ja alles so aus. Würde hervorragend reinpassen.
Ja, und dann sagen sie, ja, wir haben jetzt eine Regulatorik, jetzt können wir Euro-Stablecoins machen.
Genau.
Und dann kommen sie drauf, keine Sau will eine Euro-Stablecoin.
Wahrscheinlich. Ja, in 10 Jahren dann.
Nein, brauchst du nicht.
Ja, stimmt.
Wozu brauche ich eine Euro-Stablecoin?
Für nichts. Ja, gar nicht.
Für gar nichts. Das Einzige, wozu ich eine Euro-Stablecoin brauche, ist, damit ich beim Ausrechnen meiner Steuerbelastung es ein bisschen einfacher habe. Mhm. Ja, aber sonst, wozu?
Ja.
Harald, das macht Spaß mit dir. Das macht Spaß mit dir. Also sind wir optimistisch, was Bitcoin betrifft, optimistisch, was Amerika betrifft, und sitzen trotzdem hier in Europa.
Das ist blöd, wir müssten eigentlich nach Amerika gehen, ne?
Ja, ich mag nicht.
Ich auch nicht.
Ich mag es nicht. Es gibt ja auch in den Bitcoin-Kreisen viele, die über Auswandern reden, und ich verstehe das auch, weil du hast ja diese, so wie du auch gesagt hast, du kannst ja nicht vorstellen, Bitcoin, entweder es wird die Basis nicht, aber oder das Dings, aber unsere Lebenszeit ist der Prozess.
Ja, ja.
Und das wird sehr wohl eine Zeit sein, in der eben alles gleichzeitig existiert.
Genau.
Ja? Ich kann auch nur dazu, ich weiß es nicht, wie, ich will nicht in die Politik gehen, wie kriegen wir das hin, dass wir das Potenzial von Deutschland, Österreich und Europa heben und uns nicht zerstören lassen von irgendwelchen Bürokraten?
Ich habe die Hoffnung, dass viele Leute das Buch lesen und da zum Nachdenken anfangen, aber ich glaube, der Punkt ist wirklich, je mehr Menschen sich damit beschäftigen, die Dinge mal zu hinterfragen und zu überlegen, ja okay, wofür haben wir jetzt wirklich einen digitalen Euro? Warum brauchen wir den genau? Und dann erkennt man ja sehr schnell, naja, so richtig sinnvoll ist das Ganze nicht. Und wenn ich dann bei Bitcoin lande und feststelle, ja okay, ich habe da einfach diese digitale Knappheit und was sonst noch alles eine Rolle spielt. Und welche Schäden ich als Einzelner auch durch die Inflation erlebe und was das alles bewirkt. Also ich hätte die Hoffnung noch nicht aufgegeben, je mehr Menschen sich damit befassen, und nicht nur gucken, was im Fernsehen vielleicht für eine Fußballübertragung kommt oder sonst irgendwas, dass dadurch unter Umständen sich das Ganze doch noch zum Besseren hin entwickelt.
Gut, aber die Euro dürfen wir uns schon noch anschauen, weil Österreich ist diesmal dabei.
Ja, okay, das stimmt.
Und ist in Deutschland.
Ah.
Das wird schon cool. Wir spielen zweimal in Berlin. In der Gruppenphase schon. Wir spielen gegen Frankreich und Holland und potenziell Polen.
Jetzt habe ich mich geoutet, dass ich mich mit Fußball überhaupt nicht auskenne.
Das tut mir jetzt furchtbar leid. Himmel, hey, kann man ja auch nichts machen. Na gut. Also gut, da machen wir einen eigenen Was Fußball bringt Podcast.
Das ist eine gute Idee.
Ich erkläre dir, wie Fußball funktioniert. Harald, danke, dass du vorbeigekommen bist. Das Buch erscheint wann?
Am 25. Juni.
Am 25. Juni, Mises Geld, das perfide Spiel mit dem digitalen Euro von Bettina und Harald Betz. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum nur der Harald da sitzt, die Bettina war eh auch da. Wir haben ein eigenes kleines Video aufgenommen, das wir dann kurz vor dem Buchstart bringen. Aber wir haben uns gedacht, wenn es jetzt um das harte Thema digitaler Euro und Zentralbanken und so weiter geht, dann besprechen wir das. Das war auch der Wunsch von deiner Frau?
Ja, so ist es.
Also wir haben uns da nicht über ihren Wunsch hinweggesetzt. Das darfst du eh
nicht. Würde ich nicht machen. Niemals, also um Gottes Willen.
Ich finde es das toll, dass ihr das gemeinsam geschrieben habt. Ich freue mich auf die Lektüre. Ich werde die Kollegen bei Apricot anhauen, ob sie nicht ein, zwei Exemplare auch verlosen wollen bei dem Video, das wir dann bringen. Das machen sie bestimmt. Also jetzt müssen sie es machen.
Jetzt kommen sie immer raus.
Und wünsche dir alles Gute. Bin gespannt, wie es wird mit dem digitalen Euro und mit Bitcoin. Ich glaube, das Jahr wird auf jeden Fall spannend.
Glaube ich auch.
Lass uns das gerne wiederholen.
Ja, Nico, hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu reden. Dankeschön.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.